Ja, ich denke, das waren schon die besten einleitenden Worte zu meinem Seminar heute Nachmittag. Und trotzdem möchte ich jetzt noch mit Gebet beginnen, um einfach dem Herrn die ganze Verantwortung und alles jetzt zu übergeben für diese Veranstaltung. Vater, ich möchte dir einfach danken für diesen wunderbaren Nachmittag. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Liebeslied gerade selber gesungen hast. Du hast uns mit deiner Meisterhand, hast du uns geschaffen. Du hast uns mit deinem Odem angehaucht. Du hast uns mit deinem Mund geküsst. Du hast uns lieb ohne Ende. Du bist leidenschaftlich für uns, Herr. Und du möchtest nicht, dass wir für dich arbeiten, sondern du möchtest, dass wir einfach aus Liebe zu dir fruchtbar werden auf dieser Erde. Dass diese Erde wirklich verwandelt wird wieder in den Garten Eden, den du dir eigentlich gedacht hast. Und dass jede Frau an ihrem Platz, Herr, die Frucht bringt, die du für sie gesehen hast und für sie vorhergesehen hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Nachmittag klar und deutlich reden wirst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, aber dass du auch die ganzen praktischen Lektionen uns einfach, Herr, hineinschreibst, wieder in unsere Herzenstafeln. Und wenn dann der Tag kommt in unserem eigenen Leben, wo wir anfangen, hinauszusteigen aus dem Boot und auf dem Wasser zu laufen, dass wir wissen, es trägt. Es trägt, es trägt, es trägt. Und ich danke dir dafür, Herr, das wirst du tun. Und Heiliger Geist, ich übergebe dir jetzt die ganze Verantwortung für diese Veranstaltung. Ich bitte dich, sprich du klar und deutlich durch meinen Mund. Herr, ich bitte dich, dass du jedes Wort segnest und salbst in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich staune immer, wo ich stehe und wo und was ich mache. Ja, weil ich das überhaupt nicht geplant habe und überhaupt nicht vorhergesehen habe, sondern dass ich einfach nur sagen kann, wenn du dieses Gebet, was wir heute Morgen gemeinsam gesprochen haben, wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen heute Morgen mitgesprochen hast, dann beginnt wirklich heute ein ganz neuer Abschnitt deines Lebens. Ein so interessanter Abschnitt, dass du rückblickend mal nur noch staunen wirst und sagen wirst, nein, das kann nur Gott getan haben. Das hätte ich nie alleine geschafft, das hätte ich nie alleine getan. Denn Gott möchte aus deinem Leben eine solche Frucht hervorbringen, die er dir, das hat er mir mehrmals gesagt, auf Erden nicht mehr zeigen wird. Er wird dir nicht zeigen, wie viel Frucht dein Leben bringen wird, damit du gar nicht erst hochmütig wirst. Sondern er wird dir mal im Himmel zeigen, wie viel Frucht dein Leben gebracht hat. Für wie viele Tausende von Menschen dein Leben wichtig war. Hier auf der Erde. Fruchtbarkeit heißt das Thema. Gottes Ziel für dich. Ach, ich muss euch noch ganz schnell erzählen, was gestern mit unserem Opfer passiert ist. Wer war denn gestern hier im anderen Teil? Oh ja, die meisten von euch. Also ihr wart die Geber. Wir haben 5.700 Mark gesammelt. Das war für mich schon wieder so ein Zeichen von Fruchtbarkeit. Ne? Ich habe gesammelt für diejenigen, die heute zum ersten Mal beim Seminar sind, für ein Gerät, was die Männer brauchen, damit sie endlich Fernsehsendungen machen können. Damit ihre Programme, die sie hier aufnehmen per Video, dass die fernsehreif sind. Und das Gerät, haben sie mir gesagt, per E-Mail, das kostet 5.000 Mark, sie könnten sich das im Augenblick nicht leisten. Aber wenn sie das hätten, könnten sie dem Fernsehsender alle Sendungen zur Verfügung stellen. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir Frauen werden das verändern. Und deshalb habe ich euch gestern gesagt, gebt doch ein bisschen was von euren Christbaumschmuck, den ihr dieses Jahr nicht neu kauft, sondern vom letzten Jahr nochmal nehmt und lasst uns einen Fernsehsender mithelfen, dass er ins Leben kommt. Und ich glaube, es wird jetzt geschehen. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz praktischer Teil unseres Lebens. Wenn wir etwas sehen und wir spüren in unserem Herzen, da kann ich Abhilfe schaffen, da kann ich jetzt etwas tun, dann müssen wir die Weisheit haben, dass wir den richtigen Weg gehen. Ich bin also erstmal zu Kay gegangen und habe gesagt, darf ich das? Und dann war sie erst ein bisschen, hat sie gesagt, brauchen die das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich gerade gehört vom Department, das ist wirklich notwendig. Sagt sie, gut, du darfst das machen. Und dann habe ich euch gefragt und ihr wart willig zu geben. Und daran sehe ich, dass das dann auch von Gott ist, dass das dann gesegnet ist. Und deswegen weiß ich jetzt, dass der nächste Schritt auch kommen wird. Wir tun leider auch viele unfruchtbare Dinge in unserem Leben, wo wir denken, jetzt muss ich was tun und dann tun wir so viel und dann kommt dabei nichts raus. Macht aber nichts, lernen wir draus. Ne? Ja, ihr müsst nie, das ist ganz wichtig, eben hat mich wieder eine junge Mutter angesprochen und hat gesagt, sag mal, wie schaffst du das, mit deinen 4 Kindern auch noch Gebetszeit zu haben? Und dann habe ich ihr ein praktisches Beispiel vom Sonntag erzählt, letzten Sonntag. Da habe ich die Predigt gemacht, weil mein Mann in Westafrika zur Zeit ist, bei Reinhard Bonke und dort die Evangelisations-, die technische Leitung macht. Und ich deswegen die Gemeindepredigt gehalten habe und da war ich morgens fertig mit allem und hatte noch eine Stunde Zeit und wollte jetzt eine Stunde beten. Und mein Töchterchen, Victoria, war so nervig, die wollte unbedingt auf meinem Schoß und wollte mit mir spielen. Und ich habe immer versucht, ihr irgendwie jetzt was zu geben, damit sie beschäftigt ist. Und sie wollte nicht und sie kam. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich will doch jetzt beten. Und da sagt der Heilige Geist zu mir, willst du mich jetzt beeindrucken mit deinen Gebeten? Kümmere dich mal um dein Kind. Amen. So praktisch muss es sein. Du brauchst Gott nicht beeindrucken, du brauchst Gott auch nicht beweisen, dass du beten kannst. Er weiß, dass du beten möchtest. Er weiß, dass du wenig Zeit hast als Mutter und Hausfrau oder vielleicht auch noch als Frau, die Beruf hat. Deshalb alles eins nach dem anderen. Also deine Kinder müssen erst versorgt werden, die Kleinen haben besonders viel Zeit zu bekommen. Und du kannst in der Zeit sagen, Herr, mein Herz ist offen für dich, sprich zu mir, diene mir jetzt. Und wenn du keine Zeit hast, darfst du dich auch darauf verlassen, dass er bei dir ist. Und dann wird er wieder Zeiten in deinem Leben machen, davon werde ich euch gleich ganz praktisch erzählen, wo du dann plötzlich wirklich Zeit hast, so wie jetzt auf diesem Seminar. Ne? Wo eure Kinder ja alle offensichtlich nicht da sind, man hört es ja auch, dass sie nicht da sind. Und wo ihr vielleicht mal einen ganzen Nachmittag im Wald spazieren gehen könnt und mal einfach beten könnt oder mal zwischen den Zeiten Zeit habt für Gott. Und dann nutzt diese Zeiten aus, tankt auf, nehmt die Zeit und dann geht's wieder rein in den Alltag und da wird dann wenig Zeit sein zum Beten und wenig Zeit sein vielleicht für Gott. Aber er ist dabei, uns trotzdem auf sein Ziel zuzuführen. Ich möchte euch 8 Verse vorlesen, Johannes 15, Vers 1 bis 8. Die meine Basis sind für das, was ich heute Nachmittag sagen möchte, für die Fruchtbarkeit der Frau. Und zwar sagt Jesus dort selber, ihr kennt es wahrscheinlich sogar auswendig, Johannes 15, Vers 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Das ist heute Morgen passiert. Ich habe zu Kay gesagt, ich könnte dich küssen für jedes Wort, was du gesagt hast. Das war so wie ein Nagel, wie so ein Hammer auf den Nagel. Boing, boing, boing. Jedes Wort stimmte. Absolut richtig, was sie gesagt hat. Wir müssen uns wirklich demütigen. Wir müssen lernen, wirklich die kleinen Schritte mit Gott zu gehen, damit er die großen Dinge tun kann. Er reinigt uns, dass wir mehr Frucht bringen. Und ich denke, das ist, was Gott getan hat an diesen Tagen an euch und an mir. Dass er uns wieder noch ein Stück weiter gereinigt hat, damit wir mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und das ist ein Geheimnis. Wenn du dir bewusst bist, dass Jesus dich eigentlich schon ganz perfekt gemacht hat. Auch wenn du im Augenblick noch viel Unvollkommenheit an dir hast, aber in seinen Augen bist du schon perfekt. Er sieht schon das, was er eigentlich aus dir gemacht hat. Und das schaut er an und er sagt, da ist sie wunderbar. Sie ist so wunderbar. Er genießt deine Gemeinschaft schon. Obwohl du vielleicht noch so viele Dinge hast, die gar nicht so perfekt sind. Aber er sieht dich schon mit den perfekten Augen. Und das ist schon wieder der erste Schlüssel für uns Frauen. Wenn wir anfangen, unsere Familien auch so zu sehen, wie Gott sie sieht. Lass dich mal überraschen und lass dir mal von Gott ein Bild schenken, wie er deinen Mann sieht und deine Kinder sieht. Und wenn du anfängst, die Kinder und deinen Mann so zu sehen, wie er dich sieht, wie er sie sieht, dann fängst du an, dich anders mit ihnen zu unterhalten und sie ganz anders zu behandeln. Dein Mann ist so kostbar, er hat ihn neben dich gestellt, wenn er vielleicht nicht mal gläubig ist. Gott wird ihn gewinnen, das ist ganz sicher. Du und dein ganzes Haus werden errettet sein. Er wird deine Kinder alle zu sich ziehen, das ist ganz sicher. Du kannst in all der Rebellion, die in ihrem Leben ist, kannst du eintreten vor dem Thron Gottes und kannst du die Rebellion brechen und kannst sagen, Herr, sie sind deine Kinder, sie sind gefüllt mit dir und sie werden dir dienen. Du kannst sie sehen, wie Gott sie sieht, wenn du das möchtest. Und das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Familie. Dass deine Familie nicht mehr auseinanderbricht, sondern dass sie zusammenbleibt. Weil du wirst sie achten, du wirst deine Kinder ehren und du wirst für sie beten und du wirst sie lieben und schätzen und sie werden das spüren, dass das echt ist. Und du wirst ihnen die Ehrerbietung bringen, die ihnen gebührt. Sie sind Prinzen und Prinzessinnen, sie sind Königskinder Gottes. Du erziehst eine Familie, eine gottesfürchtige Familie nach dem Ebenbild Gottes. Eine Riesenaufgabe. Ich weiß nicht, ob wir uns da so bewusst sind, was wir eigentlich da vor uns haben. Das ist mir jetzt so bewusst, wo ich dieses Kind habe, was Gott mir so prophetisch geschenkt hat, dass er gesagt hat, ich wünsche mir ein Kind von dir. Und wenn ich dieses Kind anschaue, diese kleine Victoria, ich habe sie Siegerin genannt, dann sehe ich Gott in ihr. Und dann sehe ich, dass Gott dieses Kind, das hat er mir verheißen, für sein tausendjähriges Reich gebrauchen will. Er will, dass sie einmal eine Prophetin ist, eine Frau Gottes, die in den Gaben Gottes fließt. Und ich weiß, wenn ich sie mitnehme zu den Veranstaltungen, dass Gottes Geist über ihr ruht und dass er bei ihr ist in der Zeit, wo ich Gott diene. Und ich darf das erleben. Und ich sage, Herr, du wirst sie jetzt einfach beschützen. Du wirst sie einfach in deine Arme nehmen. Du wirst sie einschließen in deine Herrlichkeit. Und du wirst diesem Kind jetzt dienen, wenn ich weg bin. Und ich erlebe, dass dieses Kind das nicht als schlimm empfindet, dass ich ab und zu stundenlang von ihr weg bin, sondern dass unsere Intensität, während wir zusammen sind, umso stärker ist. Und ich kann erleben, wie Gott meine ganze Familie in seine Arme nimmt und wie er ihnen Schutz gibt und wie er ihnen Hilfe ist und wie er ihnen alles ist, was ich jetzt nicht sein kann in diesem Moment, wo ich euch diene. Und deswegen weiß ich, dass ich im Willen Gottes bin. Wenn du zu früh in den Willen Gottes gehst oder zu schnell, dann kann es dir passieren, dass du alles verlierst hinter dir. Deswegen ist der Zeitpunkt Gottes, das habe ich gestern Abend versucht zu sagen, so wichtig, dass du darauf achtest, wann hat Gott gesagt, dass du etwas tun sollst und wann hat er gesagt, du sollst es noch nicht tun. Das ist ganz wichtig herauszufinden. Und ich werde euch das ganz deutlich heute Nachmittag zeigen, auch an meinem eigenen Leben, wie Gott das gemacht hat. Also, er reinigt uns und er möchte, dass wir viel Frucht bringen. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und da ist jetzt das Relaxte. Wir brauchen selber nichts tun, Gott will alles tun. Er will die Frucht hervorbringen, er will unser eigenes Leben fruchtbar machen, er will, dass du selber die Früchte des Geistes alle an dir hast und er wird dafür sorgen, dass auch dein Dienst, die Aufgabe, die Gott für dich hat, dass da alles entsteht, wie er sich das vorgenommen hat. Es ist wirklich einfach, mit Gott zu gehen, wenn du kapiert hast, dass du dich nur immer an ihn wenden musst in allen deinen Anliegen und ihn zur Quelle deiner ganzen Freude und zur Quelle deiner ganzen Wünsche und allem zu machen. Dann ist es einfach, Gott zu dienen. Dann hast du nicht dieses Gefühl, was muss ich jetzt schaffen? Ich weiß nicht, ob ich das kann und ich weiß nicht, ob ich den Frauen das beibringen kann und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und diese ganzen komischen Sachen, die wir uns dann so machen, ne? So dieses nervös werden, das fällt dann alles weg, weil du die Verantwortung gar nicht hast, weil du weißt, das ist Gottes Sache. Er sorgt dafür, dass das alles geschieht. Ich stehe nur da, wo er mich haben will. Ich mache nur meinen Mund auf, solange er ihn mir füllt. Wenn er mir jetzt sagen würde, sag nichts mehr, würde ich mich hinsetzen. Würde ich machen. Ich habe gelernt, ihm zu gehorchen. Aufs Wort. Deswegen gestern Abend, ich stand hier wirklich und ich habe keinen weiteren Befehl bekommen. Ich hatte nur noch den Eindruck, dass der Himmel sagt, es ist noch ein kleiner Moment und dann kommt die Herrlichkeit. Und ich wusste, dass der Himmel einfach noch nicht so weit ist, dass diese Herrlichkeit jetzt wirklich sich lagert. Ich hatte den Wunsch, dass die Wolke kommt, ne? Dass die sich lagert, dass wir wirklich die Wolke Gottes sehen, die Herrlichkeit Gottes. Aber es ist so, als wenn Gott sagt, noch einen kleinen Moment und dann kommt sie. Und dann können wir nichts machen. Dann setzt man sich am besten hin und macht nichts. Denn Gott will das von alleine tun. Er bringt uns da hinein, dass wir fruchtbar werden. Er sagt, er bringt die Frucht. Ich bin der Weinstock, sagt er. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ihr werdet alle viel Frucht bringen. Auch wenn du im Augenblick gar nichts fühlst und gar nichts siehst. Aber ja, das gibt's ja gar nicht. Ihr seid garantiert Frauen, die schon ganz viel erlebt haben mit Gott und ganz viel Frucht schon sehen in ihrem Leben. Vielleicht nicht selber, aber die anderen sehen das in eurer Gemeinde. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und da ist der Fehler oder das ist das Gefährliche. Wenn Frauen sagen, ich brenne aus oder ich schaff's nicht mehr oder ich bin am Ende, dann bist du nicht in der Gegenwart Gottes. Ich persönlich glaube nicht an Burnout, auch wenn es im Augenblick ein Modewort ist. Dass wir sagen, wir sind am Ende, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe so viel gedient und gedient und gedient und ich bin jetzt am Ende. Wenn du in der Gegenwart Gottes bleibst und im Willen Gottes bleibst und er deine Quelle ist, deiner ganzen Wünsche und deiner ganzen allem, dann kannst du nicht ausbrennen. Wie geht denn das? Er fließt doch ständig neu, er ist doch ständig da, seine Kraft ist ständig da. Aber es gibt Zeiten, dass er dir sagt, und jetzt bist du mal schön still und bleibst mal sitzen und sagst kein Wort. Und dann musst du die Zeit auch mal genießen und still sitzen und nur zuhören. Und nichts tun. Und dafür sorgt er, dass du auch Ruhezeiten bekommst. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und ich glaube, dass einige Christen im Augenblick auch am Brennen sind. und zwar am Brennen sind, weil sie einfach keine Frucht bringen wollen. Und dann wird Gott sie abschneiden vom Stamm und sie werden, so wie Kay sagte, rechts und links am Wegesrand zurückbleiben. Und ich glaube, je näher wir jetzt dem Zeitpunkt kommen, wo Jesus wiederkommt, wir stehen ganz kurz davor, je schwieriger die Zeit wird, umso mehr musst du entweder Ja sagen oder Nein sagen. Du kannst nicht mehr dazwischen stehen bleiben. Entweder alles für ihn oder du wirst abgeschnitten werden und wirst abgetrennt werden. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und das ist das, was wir jetzt immer bei Esther und bei diesen ganzen Geschichten gesehen haben. Bitte mich um, was du willst, und ich werde es dir geben. An diese Position will Gott dich bringen, dass du dahin kommst, dass du lernst, nur noch seine Worte zu sprechen, wenn er dir die Worte gibt. Und dann zu sagen, Herr, was willst du, dass ich sagen soll? Was willst du, dass ich jetzt tun soll? Herr, was tust du jetzt gerade? Und ich tue nicht mehr, ich sage nicht mehr, als was du sagst und was du tust. Und wenn du nichts hörst, dann bleibst du eben einfach ruhig und tust nicht mehr, als was er sagt. Und achtest darauf, dass das, was er hier in seinem Wort sagt, dass das geschieht. Ein weiterer Schlüssel steckt hier drin, das ist überhaupt der größte Schlüssel und das ist, was sie auch eben gesungen hat, dass die Worte in unserem Munde sind die Bausteine unseres Lebens. Die Wahrheit ist, dass du heute hier bist, an der Stelle in deinem Leben, wo du gerade stehst, mit den Worten, die du aus deinem Munde hervorgelassen hast. Du sprichst Fluch oder Segen aus über deinem eigenen Leben. Ich kann oder ich kann nicht. Sage niemals, ich kann nicht. Sage niemals, ich schaff's nicht. Sage niemals, ich bin zu blöd. Sage niemals, ich bin nicht fähig. Alles Negative, was wir aus unserem Munde hervorlassen, ist ein Stein, der gesetzt wird und der uns unsere eigenen Begrenzungen baut. Und es gibt Frauen, die haben sich selber begrenzt durch ihre eigenen Worte. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh, das ist ja viel zu aufregend. Das ist viel zu viel für mich. Die Verantwortung schaffe ich nicht. Was denken die sich eigentlich? Ich soll dann auch noch im Kinderdienst arbeiten und habe Kinder. Das schaffe ich alles nicht. Und dabei würdest du, wenn du das andersrum sagen würdest und sagen, Herr, ich bin gebeten worden, jetzt im Kinderdienst zu helfen und ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Baby schaffe. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir helfen, was ich machen soll? Dann würde Gott dir Gedanken geben und Lösungen geben und dein Kind auch noch in seine Arme wiegen und du würdest im Dienst stehen können und könntest für ihn schon fließen, wenn du anfangen würdest, ihn einzuschalten in dem Moment und zu sagen, Herr, ich kann's nicht, aber du sagst, wenn ich in dir bin, dann kann ich alles, was du von mir wünschst. Dann kann ich es tun. Und dann wird es auch niemals zu viel und es wird dir niemals langweilig werden. Das Leben wird so aufregend werden, dass ich ehrlich gesagt dankbar bin, dass dieses Jahr zu Ende ist. Weil dieses Jahr war eins meiner anstrengendsten im Sinne meines Lebens. Mitten in Kind haben, viertes Kind haben, im Reisedienst, alle 14 Tage in einer anderen Stadt Deutschlands in einer Konferenz gesprochen oder in einem Ladies Meeting oder irgendeiner Veranstaltung, nur auf der Straße gewesen. Vor 2 Wochen zurückgekommen von München, in einer Nacht drauf, am nächsten Morgen gepredigt, nachmittags Kindergottesdienst geleitet, abends ein Treffen gehabt, nächsten Morgen wieder ein Meeting gehabt, eine Meeting nach der anderen, ein Treffen nach der anderen, in einem Vorstand, in noch einem Vorstand arbeiten und noch eine Vorstandssitzung und so weiter. So viele Termine. Und dann dazwischen noch Haushalt, Kinder, Freunde, Kranke, ein Ehemann, der auch noch dauernd reist. Alles zusammenzubringen. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und Gott hat geholfen. Aber ich habe immer nur mich an ihn geklammert und gesagt, Herr, du gibst mir heute die Kraft für diesen Tag. Du gibst mir heute die Weisheit für diesen Tag. Du gibst mir heute die Ruhe für diesen Tag. Und der Ruhepol meines Lebens ist im Augenblick mein kleines Kind. Ich darf mich mit ihr zurückziehen und darf sie stillen. Ich still sie immer noch mit einem Jahr und darf diese Zeit genießen. Und ich weiß, dass das Gottes Wille so ist, dass ich immer mal wieder am Tage eine Stunde mich zurückziehe und einfach in Ruhe sitze und mein Kind genieße. Und das ist Gottes Wille, mitten in diesem Stress mein Leben so zu formen, dass es nicht zu anstrengend wird. Und Gott ist dabei, uns vorzubereiten für einen gewaltigen Dienst. Ich muss das immer wieder betonen. Ich weiß nicht warum. Das ist, als wenn das in mir wie so ein Springbrunnen ist, der euch sagt, bereite dich vor, bereite dich vor. Lass dich einpfropfen in ihn. Du hast heute diesen Satz gesagt, ich will mein Leben dir übergeben, die Führung meines Lebens dir übergeben. Das wird jetzt geprüft werden in der nächsten Woche. Ich sagte, das beginnt am Montag und am Dienstag. In unterschiedlicher Weise, aber ich sage dir, das beginnt wirklich in der nächsten Woche. Da wird Gott neue Prüfungen auf dein Leben legen und er wird das prüfen, ob der Satz, den du heute gebetet hast, wirklich von dir so gemeint ist und er wird es festmachen. Und du musst dann nur eins tun, einfach Ja sagen zu der Führung der nächsten Woche. Wenn plötzlich dein Chef sagt, du möchtest einen anderen Posten übernehmen und der passt dir überhaupt nicht, darfst du eins wissen, und das sage ich dir wirklich hier in Autorität vor Gott, dass Gott dabei ist, dein Leben zu formen. Das ist nicht der blöde Chef, der dich an eine blöde Situation gebracht hat, dem du jetzt sagen musst, dass er sich da gefälligst geirrt hat und dass du jetzt woanders hingehörst. Sondern das ist wirklich Gott, der ab Montagmorgen oder auch eigentlich schon heute dein Leben in die Hand genommen hat und der dich jetzt zubereitet und formt. Und das wird durch Schulen gehen, die werden dir nicht passen. Aber du kannst, eine Chance hast du, alles ganz elegant und locker und leicht zu erleben, wenn du zu jedem Tag Ja sagst. Und sagst, danke Herr, ich verstehe es überhaupt nicht, aber ich danke dir. Ehrlich, sei ganz ehrlich mit Gott, mach bloß nie eine blöde, so eine fromme Geschichte. Ne? Herr, segne diesen Tag und hilf mir, dass ich Überwinder bin und dass ich einen Gewalt und so weiter. Das brauchst du nicht sagen. Du kannst sagen, Herr, das passt mir überhaupt nicht heute, dass der Besuch kommt und dass dies passiert, aber ich danke dir, du führst mich durch diesen Tag hindurch. Ich bin dein Werkzeug in deiner Hand, füll meinen Mund, hilf mir, dass ich heute kein Wort aus meinem Munde sage, das negativ ist, zerstörerisch ist, das in irgendeiner Form mir schadet oder anderen schadet. Und weißt du, was der Heilige Geist mir jetzt gerade sagt? Deine Energie, genau das ist der Punkt. Deine Kraft fließt raus mit negativen Worten. Mit all dem Kritisieren, sich überärgern, was der Leiter schon wieder entschieden hat, was der Mann entschieden hat, was der Pastor entschieden hat, da fließt deine Kraft weg. Und deine Kraft bleibt in deinem Kanal, durch dein Leben, wenn du dich eins machst mit dem Wort Gottes. Denn das heißt in ihm bleiben. Herr, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Herr, ich tue jetzt heute das, was von dir ist und nicht, was ich denke, was ich alles tun muss. Vielleicht musst du mal Tante Ida alleine lassen eine Woche, auch wenn sie verlangt, du musst sie besuchen. Und du sagst ihr das ganz lieb und sagst, pass mal auf, diese Woche habe ich keine Zeit, ich habe diese Woche etwas anderes zu tun. Du musst lernen, auch mal wirklich eine Konsequenz zu ziehen in deinem Leben und zu sagen, Herr, was ist wirklich von dir und was ist nicht von dir? Gott hat mir etwas ganz Herrliches geschenkt mit diesem vierten Kind. Er hat zu mir gesagt, ich darf mich frei machen von all den Seelsorgegesprächen. Das ist für mich das Schönste. Es ist einfach etwas, was dein Leben ständig anzapft. Wenn Menschen sagen, ich möchte gerne mit dir ein Gespräch haben, darf ich dich bitten, dass du mir hilfst. Und im Augenblick darf ich mich schützen, weil ich das Kind stille, dass ich sage, nein, wende dich an einen der Seelsorger, an einen der Leiter und ich setze mich frei davon. Denn das Predigen macht mir Spaß und da fließe ich ständig in der Kraftstrom Gottes. Aber wenn ich in der Seelsorge bin, dann ist das etwas, wo meine Kraft genommen wird. Und das wissen wir, ne? Die wir lange Seelsorge machen. Wenn du so intensive Cases hast, also so richtig schwere Misshandlungen und schwere vergewaltigte Frauen und solche Dinge, das braucht enorm viel Kraft, wenn man diesen Frauen dient. Und Gott hat das auch gegeben und einige von euch sind dafür berufen. Und wenn du das hast, dann wird Gott dir die Kraft immer wieder schenken, dass du immer wieder das geben kannst, was du geben musst. Denn dann ist da die Salbung, die Gott dir gegeben hat, dass es da fließt. Und dann sei da ganz gehorsam und tu das. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Etwas, was Gott in unserem Leben tut, das ist ganz gewaltig. Er sagt, Jesus sagt selber, wer mir nachfolgt, den werde ich zum Menschenfischer machen. Und ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe das schon in mehreren Seminaren gesagt, ich bin von Natur aus überhaupt keiner, der gerne ständig mit Menschen über Jesus redet. Ich bin von Natur aus überhaupt keine Beterin. Ich bin von Natur aus eine ganz normale deutsche Frau. Und keine geistliche Frau, keine ständig nur an Jesus denkende Person und immer nur übergeistlich und immer nur bedacht, dass ich den Willen Gottes erfülle. Das ist nicht von mir, von meiner Natur her so. Das ist gekommen, indem ich mit Menschen zusammen war, die im Willen Gottes gewandelt sind und ihnen nur gedient habe. Da begann alles. Und da ist der Anfang, was Kay auch so schön sagte, wo dein Leben beginnt. Wenn du in einer Bibelschule bist, dann sei an dem Platz, wo du bist, eine Dienerin. Hilf mit, diene den Personen, die in der Salbung Gottes schon sind. Gib einfach dein Herz und schenke einfach alles, was du hast, diesen Menschen und gib dich hin. Und Gott wird dich dafür belohnen und er wird die Salbung, die diese Leute haben, auf dein Leben legen. Bei mir fing es an, dass ich anfing, Suzette Hutting zu übersetzen, die ja eine gewaltige Fürbitterin ist und die stundenlang beten kann, ohne Unterlass. So schlimm, dass Gott sie mal gemahnt hat, sie soll mal aufhören und soll mal mehr gehen, wieder auf die Straße. Und sie hat dann angefangen, ihr Leben zu teilen zwischen Gebet und Straßeneinsätzen und Einsätzen. Und einfach nur sie zu übersetzen und einfach nur mit ihr zusammen zu sein und dann zu erleben, wie sie einen dann an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt müssen wir mal ganz kurz beten, Gabi, und dann geht sie los und dann marschiert sie eine halbe Stunde hin und her und betet. Aber wie? Da wackeln die Wände. Und für mich war das am Anfang alles ganz schwierig. Ich habe gedacht, meine Güte, so lange kann ich nie beten. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man so beten kann. Aber einfach nur mit dieser Frau zusammen zu sein und ihr zu helfen, dass sie das schafft, zu übersetzen, das hat mich unter die Salbung gebracht. Und heute kann ich genauso beten. Ich habe Gebetsnächte geleitet ohne Ende in Afrika mit Tausenden von Fürbittern. Ich habe mich manchmal selber gefragt, wo stehe ich eigentlich? Ich, die ich nicht beten kann, nicht mal 5 Minuten beten konnte, da habe ich gedacht, jetzt habe ich einen Marathon hinter mir. Bete stundenlang und erlebe, wie Gott das dann tut. Das ist, wenn Gottes Salbung auf dein Leben kommt, wenn dieser Fluss aus dem Stamm in dein Leben hineinfließt. Aber es beginnt, indem du Ja sagst zum Dienen. Helfen. Ganz normal helfen. Das Gleiche begann in unserem Dienst. Wir sind ja gleich nach unserer Hochzeit damals, ich war 21, rausgegangen aufs Missionsfeld und haben erstmal so kennengelernt, was es alles gibt in Afrika an Missionsfeldern. Und ich wusste immer, ich bin für Deutschland berufen. Also das wusste ich in meinem Herzen, aber ich bin mit meinem Mann gegangen, weil er berufen war für Afrika. Und da habe ich erst die ersten Jahre nur gearbeitet und gedient. Ich habe Küche gemacht, ich habe eingekauft, ich habe die Anzüge gebügelt, die Schuhe geputzt, habe die Hotels immer versucht sauber zu machen, weil die oft nicht sauber sind, die Betten gewechselt, die ganz normalen Hausfrauendienste getan. Und ich sage das manchmal so lächelnd, aber ich weiß, wie das ist, wenn man so der Diener aller ist, dann denkt man tut am allermeisten. Denn die Prediger ja immer nur so ein paar Stunden. Aber ich habe morgens als Erste bin ich aufgestanden und die Letzte ins Bett gegangen und habe dazwischendurch nur gearbeitet. Gedient, gedient, gedient. Geholfen, geholfen, geholfen. Und dann miterlebt, wie Gott Gewaltiges getan hat. Aber nur immer gedient, 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 gedient und geholfen, wo ich konnte. Und das ist einfach die Grundhaltung. Und ich sage dir, Gott sieht jeden kleinen Dienst, den du tust. Dass ich heute Gastsprecherin bin und bedient werde von allen Seiten. Ich habe so eine tolle Assistentin, die kommt extra und holt mich aus dem Zimmer ab und fragt mich, ob ich noch irgendwas brauche und ob sie mir was besorgen darf und ob auch das alles in Ordnung ist und ob alles schön ist und ob ich Frühstück im Bett haben will oder nicht oder wie ich es haben möchte. So werden wir hier verwöhnt. Und ich habe so heute noch gedacht, das habe ich alles selber gemacht. Ich habe immer den Gastsprecher gefragt, was möchtest du noch? Darf ich dir was bringen? Kann ich dir was helfen? Brauchst du noch was in der Reinigung? Darf ich dir was besorgen? Es beginnt immer ganz unten. Es beginnt einfach, indem wir anderen dienen, indem wir ihnen mithelfen, indem wir da mitgehen. Und es beginnt damit, dass du einfach dein Leben immer wieder Gott zur Verfügung stellst und sagst, Herr, ich möchte von dir gebraucht werden. Ich habe dann auch tolle Prophetien bekommen natürlich, ne? Gott will mich gewaltig gebrauchen und so weiter. Aber das war alles weit in der Zukunft. Ist immer noch ein bisschen in der Zukunft. Kommt bald. Und dann hat Gott, und da kann ich dich einfach beruhigen, und da möchte ich Frauen mal ganz besonders darauf hinweisen. Ich erlebe immer wieder junge Frauen oder auch ältere Frauen, die zu mir kommen und sagen, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll diesen und diesen Dienst machen und man gibt mir in der Gemeinde keine Gelegenheit dazu. Ich bekomme keinen Freiraum, das zu tun. Die erkennen nicht die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und die sehen gar nicht, was ich alles tun kann für den Herrn. Und die beschränken mich so. Und ich glaube dir das, dass der Pastor dich noch beschränkt, dass sie vielleicht gar nicht sehen, was mit dir los ist. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe immer wieder unter den gleichen Bedingungen gelebt. Dass Menschen überhaupt nicht gesehen haben, dass Gott mit mir was vorhat. Aber ich sage dir, wenn Gott etwas mit dir vorhat, dann bewegt der Himmel und Erde, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass du dienen sollst. Dann macht er die lustigsten und größten und super Ideen, um zu zeigen, ich stehe jetzt auf deiner Seite und dein Dienst ist jetzt dran. Der bewegt auch einen Pastor, der sagt, du wirst niemals ein Wort auf der Plattform sprechen. Und wird den dazu bringen, dass der dich bittet, dass du darauf gehst und was sagst. Das tut Gott. Du kannst da ganz relaxed sein. Der Zeitpunkt Gottes kommt, wenn er ihn haben will und er öffnet die Tür und er macht dir die Plattform fertig und er sagt, und jetzt sprich, mein Kind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Plattform 4 oben, sondern ich meine auch Dienst vielleicht in deiner Gemeinde oder Dienst in deiner Umgebung, wo immer du bist. Gott bereitet alles zu. Und du kannst ganz ruhig sein, dass er zu dir sprechen wird und er wird jetzt bald zu dir sprechen. Einige von euch sitzen hier wirklich, um dieses zu hören, dass Gott in den nächsten paar Wochen zu dir sprechen wird. Über eine Aufgabe, die er für dich hat und wo er alles vorbereitet hat, dass du da hineingehen kannst. Und wo du sehr fruchtbar werden wirst. Sehr fruchtbar. Und bei mir begann das dann so, das ging ziemlich rasant, dass ich einfach nur vom Helfen eines Tages gebeten wurde, den Gebetseinsatz zu leisten, also einen Gebetseinsatz zu leiten, weil die Fürbitterin nicht kommen konnte. Und plötzlich stand ich vor der Aufgabe, in eine Stadt zu fahren, die ich nicht kannte, in eine riesengroße Stadt, die ich nicht kannte, und vor Tausenden von Gemeindemitgliedern von verschiedenen Kirchen das Gebet zu leiten. Und ich hatte bisher immer nur miterlebt, so wie ihr jetzt auch miterlebt, wie man sowas tut, aber nie selber so etwas geleitet. Und da fing ich ganz schön an zu zittern und zu schlottern und habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich bitte dich jetzt, zeig mir jedes Schritt, den ich jetzt tun soll. Ich will genau das tun, was du sagst. Und habe mich dann eingeschlossen und das meinte ich mit, Gott gibt dir dann auch mitten in deinem Dienst, wo du Kinder hast und wo du Haushalt hast, plötzlich mal eine Gelegenheit, wo du vielleicht eine Woche oder zwei Wochen Zeit hast, wo du dich nur mit ihm beschäftigen kannst. Und das habe ich bekommen in der Zeit. Mein Mann hat mir freigegeben, wir hatten ein Mädchen, das in unserem Haushalt half. Und ich durfte für 3 Wochen alleine in diese Stadt fahren und war in einem Hotelzimmer untergebracht und durfte mich einschließen für viele Stunden am Tag und fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und dann habe ich nur immer das Wort Gottes gelesen und habe gesagt, Herr, sprich zu mir, bitte sprich zu mir. Ich sage nur, was du mir sagst. Wenn ich nichts von dir kriege heute, dann sage ich nichts. Und wenn du mir was sagst, dann sage ich das. Und so habe ich angefangen, ganz. Ich habe ja erzählt, ich habe keine theologische Ausbildung, war nie auf einer Bibelschule. Ich kenne nicht, was das alles bedeutet, was die alle da lernen, aber ich weiß, das Wort Gottes kann ich lesen. Und dann hat Gott mir jeden Tag ein Wort gegeben und nur dieses Wort habe ich weitergegeben. Einfach ganz mutig habe ich mich dahingestellt und habe gesagt, Gott hat heute zu mir gesprochen, das ist das Wort, was wir heute lesen sollen. Und dieses Wort sollen wir jetzt beten, dass es geschieht in dieser Stadt. Und dann fing Gott natürlich an, meinen Mund zu füllen und einfach zu sprechen. Und dann einfach das weiterzugeben, was auf meinem Herzen war. Und dann fingen diese Fürbitte an zu beten. Aber mit so einem Brausen und so einer Macht, das ist in Afrika halt so üblich, dass du immer zwischendurch eine große Kuhglocke nehmen musstest und musst ganz laut schellen, damit die wieder leiser werden, damit du die nächste Richtung angeben kannst. Denn sonst beten die endlos weiter. Also die sind nicht so langweilig wie ihr, sondern die würden jetzt, ja, die würden zum Beispiel jetzt die ganze Zeit immer, yes, halleluja sagen, preach it und so. Die würden also begeistert sein bei der ganzen Sache. Aber ich schätze inzwischen die deutsche Mentalität auch. Weißt du, das ist einfach verschiedene Mentalitäten, die Gott geschaffen hat. Und ich finde die Afrikaner fantastisch. Die haben eine super Aufgabe. Deswegen haben wir auch John Molinde im Lande und andere, die jetzt mit uns beten. Aber ich glaube auch, dass ein deutsches Gebet genauso erhört wird. Amen. Im Gegenteil. Ich sehe einen riesen Vorteil in Deutschland. Ich sage euch das mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir werden hier in Deutschland so eine tolle Erweckung erleben, weil wenn ein Deutscher sich für Jesus entscheidet, bis er sich dahin entscheidet, das dauert seine Zeit. Aber wenn er sich dann entschieden hat, dann bleibt er 150%. Dann steht er da, er zahlt sein Zinn und marschiert und marschiert und marschiert. Amen. Und wenn du einem Deutschen sagst, dass er im 24-Stunden-Gebet von 15 bis 16 Uhr beten soll, dann kannst du sicher sein, der betet seine 15 bis 16 Uhr. Sonst kommt er an und sagt, ich weiß, ich kann, ich schaff das nicht ganz, ich bin erst um 3:15 da. Meinst du, das ist auch noch gültig? Ich finde das immer so toll. Dann sage ich, weißt du, Gott zählt nicht unsere Uhrzeit, sondern er zählt die Stunde, die du dann betest. Die Einsatz, den du bringst, das Herz, was du dann da hineinpackst. Und das gilt vor ihm und dann wird er sich an dir freuen. Und ich glaube wirklich, spreche auch wieder prophetisch aus, dass wir in Deutschland eine größere Erweckung sehen werden, als was wir in Afrika im Augenblick sehen. Obwohl wir jetzt Millionen von Menschen wahrscheinlich heute Abend vor dem Thron Gottes stehen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, vielleicht 5 Millionen oder 6 Millionen jetzt in Lagos, gerade jetzt in diesem Moment auf dem Platz stehen und dort den Heiligen Geist erwarten. Heute Abend ist Sonnabend. Und die Gegenwart Gottes gewaltig sein wird. Mein Mann sagt immer, das ist, als wenn man im Himmel ist. Leider schöner kann es im Himmel nicht mehr sein. Wenn du ein paar Millionen Menschen erlebst, wie die zum ersten Mal Gott loben und preisen aus ganzem Herzen und wie die einfach ihn erleben und wie die Salbung Gottes fließt und wie die Leute Buße tun und Heilung erleben, sagt er, das ist Himmel auf Erden. So kann ich mir das nur vorstellen. Und das passiert gerade jetzt und das wird auch in Deutschland passieren. Wir werden wirklich erleben, wie Hunderttausende zum Altar laufen und Jesus annehmen, wie die erschrocken sind, dass es einen Gott gibt und das nicht wussten. Es wird wie so ein Manko sein, dass sie plötzlich sehen, meine Güte, wir haben das gar nicht gewusst, hat uns keiner erzählt. Und die werden zu ihm kommen. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Wir müssen darauf achten, und das ist das A und O deines Dienstes, dass er immer vor dir hergeht und sagt, und jetzt tu das, und jetzt tu das. Und das tut er durch verschiedene Umstände, er wird das nicht immer direkt in dein Herz sprechen. Ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nur immer höre, dass der Herr sagt, so jetzt geh hier runter und jetzt geh da rauf und tu dies. Sondern ich tue vieles einfach auch aus Gehorsam und einfach, weil ich weiß, das wird jetzt dran sein. Und dann erlebe ich, dass Gott mich plötzlich stoppt, ne? Weil irgendwas nicht klappt. Und dann weiß ich, ach, der Herr wollte das gar nicht. Dann kann ich das annehmen, sage ich, okay, Herr, wo soll ich dann jetzt gehen? Zeig mir jetzt die Tür, die aufsteht. Und dann gehe ich da weiter. Gut, dann stand ich plötzlich vor diesen vielen, vielen Tausend, also 2000 Fürbittern. Und vorne saßen die ganze Riege der Heiligkeit. Also ich meine, da saßen die ganzen Pastoren und die ganzen Bischöfe. Und in Afrika sind die alle angezogen, wisst ihr, so wie richtig wie der Papst, ne? So mit ganz großem Talar. Und die standen da und saßen da alle. Und ich habe gedacht, oh, ich als Frau hier und ich habe überhaupt keine Ausbildung und ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll und nur das Wort Gottes. Und dann hat Gott so, ich habe ja gesagt, dann ist alles vorbereitet. Da hat Gott den Leiter der Universitätsklinik geleitet, den Mann, der einen ganz großen Einfluss in der Stadt hat, einen wunderbaren wiedergeborenen Christen, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich glaube, dass Gott dich gesandt hat in diese Stadt und dass er durch deine Stimme reden will. Und ich möchte gerne mit dir reisen. Ich habe mir Urlaub genommen von der Uniklinik als Arzt und werde jetzt mit dir reisen, 2 Wochen lang und werde jeden Abend dich vorstellen vor den Leuten. Und dann ist dieser gewaltige Mann da auf die Bühne gegangen und hat gesagt, Liebe und was weiß ich, alle begrüßt und alle mit Namen und so. Und hat gesagt, wir haben hier eine junge Frau aus Europa, die hat von Gott gehört und die soll uns etwas weitergeben. Und ich möchte, dass ihr zuhört, was Gott jetzt sagt. Und dann hat er mir die Bühne gegeben. Und dann war ich wie, einmal war ich wie so eingehüllt in seinen Schutz und ich wusste einfach, da ist Gott. Da ist jetzt Gott, der mir den Raum gibt und der mir hilft, dass ich jetzt etwas tun kann. Und dann habe ich das immer nur weitergegeben und dann geschah eine ganz extreme Situation. Die war so wunderbar, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Da kam dann mittags, das hat sie natürlich rumgesprochen in der Stadt, dass wir für die Stadt beten. Und zum ersten Mal haben in dieser Stadt alle Kirchen zusammengebetet. Die Presbyterianer und Lutheraner und was da alles für Kirchen waren. Und mittags haben die ganzen Medienleute gesagt, aus den Medienanstalten und auch Chefs von großen Firmen, wir möchten mitbeten. Aber wir haben keine Zeit, abends zu beten, wir möchten mittags beten. Und dann haben wir eine presbyterianische Kirche zur Verfügung bekommen und mittags von 12 bis 1 Uhr in der Mittagspause uns dort getroffen zum Gebet. Und diese Männer, denen habe ich eines Tages vom Hosea erzählt, wie er die Hure heiraten soll. Und ich habe euch ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich dabei sagen soll. Ich habe das nur vorgelesen. Ich habe gesagt, das ist, was Gott mir sagt. Und da fingen diese Männer an zu weinen. Und zwar, die Geschichte war gewesen, dass die vorher einen furchtbaren Krieg gehabt hatten in der Stadt und dass die Muslime die Kirchen niedergebrannt hatten und viele waren umgekommen. Und da war Hass in den Herzen dieser Leute. Und die waren gar nicht bereit, vom Herzen zu beten, Herr, vergib ihnen und lass sie errettet werden. Sie wollten eigentlich Rache und Vergeltung haben, was ja natürlich ist. Und da haben sie erkannt, dass das verlangt wird, dass wir als Kinder Gottes auch jemanden annehmen, den wir nicht annehmen sollen, einfach um Gottes Liebe zu zeigen. Und da haben sie Buße getan unter Tränen und haben sich stellvertretend für die ganze Stadt vor Gott entschuldigt, für ihre Haltung, ihres Herzens, dass sie ihre Feinde gehasst haben. Und haben ihren Feinden Vergebung ausgesprochen. Und dann hat Gott genau das getan, was kein Mensch tun kann. Er hat wirklich Hunderttausende von Moslems in die Veranstaltung gebracht. Diese Leute, die vorher mit gegen die Christen gekämpft hatten und die Christen natürlich auch gegen sie. Und diese Moslems sind zu Hunderttausenden zum Glauben gekommen. Und das war für mich so ein Zeichen, dass Gott auf unser ganz bescheidenes und stammelndes Gebet hin gewaltig eingreift und eine ganze Stadt verändert. Da haben über 80% der Moscheen nachher geschlossen und das sind Kirchen geworden und da sind Kirchen entstanden und neue Gemeinden entstanden. Das war wie eine Revolution in der Stadt. Und Gott hat Gewaltiges getan. Und Gott hat mir noch eine Verheißung an dem Abend gegeben. Er hat zu mir gesagt, du wirst diese Menschen, die du jetzt siehst, die sich entscheiden für Jesus, die wirst du alle vor meinem Thron sehen. Und da stand ich daneben und habe nur geheult. Das kann nicht wahr sein. Hunderttausende von Menschen werden alle mal vor dem Thron Gottes stehen und werden ihm danken, dass er Menschen zu ihnen gesandt hat, die für sie gebetet haben und die sie durch Reinhard Bonnke natürlich, durch seinen Dienst dann zum Glauben geführt haben. So beginnt Gott in unserem Leben zu wirken. Einfach und bescheiden und dann plötzlich sagt er so, und jetzt darfst du mir dienen. Und dann kommen natürlich auch immer wieder Zeiten, wo er uns dann ganz mächtig auch prüft. Und ich möchte euch, das habe ich zwar gestern schon erzählt, aber ich möchte euch einfach nochmal von einem Fall erzählen, der wirklich extrem war in meinem Leben, wo ich geprüft wurde und ich weiß, dass einige von euch in solchen Prüfungen stehen. Und ich habe lange Jahre das nicht verstanden, aber ich verstehe heute ganz deutlich, dass das Gott ist und niemand anders. Wir wurden versetzt in eine andere Stadt und waren ganz erstmal allein als Ehepaar dort und dann kam ein zweites Ehepaar dazu und wir haben nicht geahnt, dass über uns plötzlich Lügen verbreitet wurden, aber massivster Art. Wir wurden also angeschwärzt, dass wir alle möglichen Dinge taten, die nicht richtig sind, schlimmste Sünden. Und wir haben das gar nicht mitbekommen am Anfang. Es schien so, als wenn wir ganz gut zusammenarbeiteten und alles schien sich zu entwickeln. Und plötzlich erfuhren wir, dass so viele Lügen im Umkreis waren. Und ich erfuhr das von meiner Freundin und ich merkte, wie sie selber auch sich von mir distanzierte und sagte, Gabi, also das sind ja Dinge, die über euch da im Umlauf sind. Das ist ja unglaublich. Und als ich das erfuhr, da habe ich im ersten Moment gedacht, also da muss ja jetzt Gott mit einem Blitz reinhauen. Das muss ja wohl offenbar werden. Das kann nicht wahr sein, sowas, dass man über uns so etwas sagen darf. Aber das schien sich überhaupt nicht zu verändern. Im Gegenteil, das verdichtete sich. Und wenn wir versuchten, uns zu verteidigen, schien die Sache nur schlimmer zu werden. Es war ein richtiger Lügengeist. Also es gibt einen Lügengeist, der gegen einen aufsteht. Und der benutzt alle möglichen Menschen, um sich gegen dich aufzurichten. Und es kam so schlimm nach 6, 7 Monaten, dass ich eines Tages zu meinem Mann sagte, Schatz, sag mir mal ganz ehrlich die Wahrheit. Bin ich schon ein bisschen plemplem? Bin ich schon nicht mehr ganz dicht im Kopf? Vielleicht tue ich Dinge, die ich nicht mehr weiß, dass ich sie getan habe. Vielleicht, wenn das war so verwirrend, die ganze Geschichte am Ende. Ich möchte jetzt gar nicht in die Details gehen, das ist eine richtige dreckige Wäsche. Sondern das war nachher so verdichtet, dieses ganze Netz um uns herum, dass wir isoliert wurden, dass wir wirklich nicht mehr in den Dienst durften und so weiter. Dass ich gesagt habe, bin ich nicht mehr ganz dicht? Und dann weiß ich, dass ich eines Tages wirklich mich hingelegt habe vor Gott und habe gesagt, Vater, du musst mir jetzt helfen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu dir. Mein Herz ist dicht, hart und fest und zu. Ich will nicht mehr. Es hat sich alles nicht gelohnt. Es ist alles umsonst. Und ich will nicht mehr. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist alles verkehrt gewesen, dass ich überhaupt rausgegangen bin, dass ich Gott nachfolge, weil alles war dicht. Mein jeglicher Weg war dicht um mein Leben herum. Und wir waren völlig isoliert und es tat so weh. Es tat so weh, weil wir nichts dergleichen, was wir angeschuldigt wurden, nichts getan hatten. Es war alles nicht die Wahrheit. Und ich habe mich dann an dem Nachmittag wirklich auf meinen Schreibtisch gelegt und ich konnte gar nicht mehr weinen. Ich war nur noch benommen und fertig und vor allen Dingen dicht. Richtig dicht. Und ich habe dann gesagt, Gott, ein letztes Mal, gib mir eine Antwort. Und Gott hat zu mir gesagt, vergib deinen Feinden. Und ich sage, Herr, ich kann das nicht. Ich kann nicht meinen Feinden vergeben. Ich hasse sie. Und Gott hat gesagt, und du musst deinen Feinden vergeben. Und dann habe ich mich wirklich nur auf das Wort Gottes gestützt. Und deswegen, das, was wir aussprechen mit unserem Munde und glauben in unserem Herzen, das wird geschehen. Und Gottes Wort sagt ganz deutlich, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Und diese Lektion werden wir immer wieder lernen, auch im Reiche Gottes. Und es werden die eigenen Mitarbeiter sein, denen du immer wieder vergeben musst. Und wenn du diese Lektion nicht lernst, dann wirst du ganz, ganz bald völlig frustriert aus dem Dienst gehen. Und du wirst sagen, nie wieder will ich was mit Christen zu tun haben. Davon laufen einige rum, auch Pastoren. Die sind so enttäuscht, weil sich Christen gegen sie aufgestellt haben und gegen sie etwas angeschuldigt haben und gegen sie etwas unternommen haben und womöglich vor Gericht gegangen sind und die ganze Sache schlimm geworden ist und man sich verhärtet hat. Und ich habe dann nur gesagt, Herr, dein Wort sagt, ich muss vergeben. Ich weiß nicht wie. Ich sage nur, auf dein Wort hin vergebe ich meinen Feinden, ich vergebe ihnen. Und das brach in meinem Herzen die Härte. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass er wirklich zugelassen hat, dass ein Lügengeist da sein durfte. Und ich habe den dann gebunden im Namen Jesu. Und dann hat Gott mir eine wunderbare Verheißung gegeben. Er hat gesagt, ich werde jetzt für dich streiten. Ich gehe jetzt und werde für dich streiten. Und wir brauchten nichts mehr sagen. Es ging noch 2 Wochen weiter und plötzlich hat wirklich Gott einfach über Nacht den ganzen Vorhang, der da war, also dieses ganze Lügengebilde, einfach weggerissen. Das ging so plötzlich und so erschreckend für alle, dass wir alle erschrocken waren. Und hat die ganze Sache offenbar gemacht. In der ganzen Bandbreite. Und alle haben Buße getan und alle haben um Vergebung gebeten. Und wir konnten uns alle wieder versöhnen. Wisst ihr, es ist eine ganz gefährliche Sache, wenn wir in solche Sachen verstrickt werden. Du kannst dich da so verbiestern und kannst so anfangen zu klagen und dich so verklagen und dann auch noch verteidigen und du gehst in solch einen Krieg. Und wisst ihr, was da eigentlich hintersteht? Der Teufel will uns beschäftigt halten, damit wir nicht andere Menschen für Jesus erreichen können. Das ist der Trick dahinter. Und wir halten uns so beschäftigt mit unseren kleinen Angelegenheiten. Bei dem einen ist es eine kleinere, beim anderen ist es eine große Geschichte. Und der Teufel will dich so, und weißt du, er will deine Kraft ziehen. Er will deine ganze Energie ziehen, alles, was aus dir ist. Aber was Gott an meinem Leben getan hat, in diesem Moment, er hat mein Leben gebrochen, so wie Kay sagte. Ein zerbrochenes Leben. Ich war zerbrochen. Ich war zum ersten Mal zerbrochen. richtig in meinem Innersten. Aber ich wusste, dass Gott mich erhört hatte. Und ich wusste, dass ich auf diesem Platz, wo ich stehe, nur noch stehe, weil er mich hier haben will. Kein Mensch, niemand kann mich rausdrängeln aus meiner Position, wenn ich mich auf Gott werfe. Er versorgt mich, er streitet für mich. Du brauchst dich nicht zu verteidigen. Tu's gar nicht erst. Ist ganz wichtig. Ich kann das gar nicht genug betonen. Gut, und dann fing ein Dienst an zu entwickeln, dass ich also überall immer wieder Gebet leiten durfte und auch Städte leiten durfte. Und dann hatte ich einen großen Wunsch. Ich habe gesagt, Herr, sende mich zurück nach Deutschland. Sende mich zurück nach Deutschland. Ich sehe, wie du hier Hunderttausende und Tausende zu Menschen, zu Christus führst. Aber zurück nach Deutschland, in unserem Land ist so eine Not. Ich möchte zurück nach Deutschland. Und das hat Gott dann wirklich erhört. Er hat es mir dann kurz vorher gesagt. Er hat gesagt, es wird nur noch wenige Monate sein. Ihr werdet zurückkehren. Und das ging ganz plötzlich, dass Gott einfach die Tür öffnete. Und mein Mann, der immer gesagt hat, wir werden nie zurückkehren nach Deutschland, plötzlich sagte, wir gehen jetzt zurück. Und jetzt kommt eine lustige Episode. Wir hatten Freiheit von unserem eigenen Dienst, vom Missionsdienst und von unserer Gemeinde in Deutschland, die uns anforderten. Eine Wohnung war frei. Alles war fertig. Wir hätten sofort gehen können, aber wir hatten ein komisches Empfinden, wir sollten nicht sofort gehen. Wir konnten uns das nicht erklären. Jeder hat gesagt, wann geht ihr denn jetzt? Geht doch zurück nach Deutschland, ihr könnt doch Afrika verlassen, die Kinder können doch in die Schule gehen. Alles war frei. Alles war frei. Aber innerlich hatten mein Mann und ich, wir sollen noch nicht gehen. Und es hat noch 12 Monate gedauert, bis Gott uns freisetzte, dass wir gehen durften. Was wir nicht geahnt haben, in den 12 Monaten hat Gott so viel in unserer Heimatgemeinde gemacht an Veränderungen, die